Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule mit Herz und Seele. Dein Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung, Prävention und Gesundheitsförderung in der Schule. Mein Name ist Katrin Hecht und ich unterstütze dich dabei, dich selbst und deine Mitmenschen besser zu verstehen, herausfordernde Situationen in deinem Schulalltag zu meistern und eine Schule mit mehr Herz und Seele mitzugestalten, die Menschen dabei unterstützt, die beste Version von sich selbst zu entwickeln und ihr bestmögliches Leben zu leben. Die heutige Folge ist der erste Teil meines Berichts über meine Erlebnisse des letzten halben Jahres an einer schwedischen Schule. Ich werde erzählen, was mich überrascht, schockiert, begeistert, berührt und gerührt hat. Und ich nehme im zweiten Teil natürlich meine Herzensthemen Persönlichkeitsentwicklung, Prävention und Gesundheitsförderung besonders unter die Lupe. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse, neue Blickwinkel und Inspiration beim Hören dieser Folge. Ja, bevor ich jetzt einsteige und von diesem Halbjahr berichte, möchte ich noch vorwegschicken, dass das natürlich nur meine subjektiven Eindrücke sind in einem Halbjahr an einer spezifischen Schule in Schweden. Das heißt, es ist völlig klar, dass ich hier nicht in der Lage bin, das schwedische Schulsystem zu beurteilen, sondern es ist einfach nur ein persönlicher Erfahrungsbericht aus dem letzten halben Jahr. Ich habe an der Schule gearbeitet, um einfach mal ein bisschen in das schwedische Schulsystem hineinzuschnuppern, das ein bisschen kennenzulernen und zu sehen, wie wird hier eigentlich gearbeitet. Besonders hat mich natürlich der Bereich Prävention und Gesundheitsförderung interessiert, wie hier gearbeitet wird. Dazu, wie gesagt, im zweiten Teil beim nächsten Mal mehr. Heute vielleicht schon mal in Ansätzen ein bisschen, dass ihr schon reinschnuppern könnt, aber das nächste Mal werden wir uns noch genauer damit auseinandersetzen. Schon bei der Entscheidung, an welche Schule ich gehe, war es ganz spannend zu sehen, wie viele Unterschiede es gibt. Das ist ja hier genauso wie in Deutschland, dass es wirklich an Schulen sehr, sehr unterschiedlich laufen kann. Und das merkt man ja oft schon, wenn man an die Schule kommt und im Bewerbungsgespräch sitzt. Und das war hier auch so. Ich hatte also verschiedene Gespräche an verschiedenen Schulen und habe mich letztlich für eine Schule entschieden, weil zum einen war es so, dass mich der Ort angesprochen hat. Die Schule hatte das Glück, dass sie gerade komplett neu gebaut wurde. Also die hatten eine ganz lange, schwierige Phase der Umbauarbeiten. Und als ich jetzt kam, war also schon fast alles fertig. Und das ist natürlich schon mal ein ganz wichtiger Punkt, wenn man ankommt und man kommt in so ein neues Schulgebäude rein. Die Türen gehen auf, alles ist groß und hell und freundlich und noch so unbenutzt und riecht noch so nach Baumarkt und so. Das fand ich einfach total schön und ansprechend. Und dann war es so, dass einer der drei Schulleitern hat mich dann schon vor dem Schulgebäude in Empfang genommen. Das fand ich auch außergewöhnlich wertschätzend und hat mich also willkommen geheißen, hat mich hineingebeten. Und so lief auch das gesamte Gespräch ab, dass er wahnsinnig wertschätzend und warmherzig auch mir gegenüber war. Und dann waren noch zwei Kolleginnen mit dabei. Das war recht ungewöhnlich, weil das waren die beiden Deutschkolleginnen an der Schule, die selbst Schwedinnen sind. Und das ist natürlich auch ein großer Luxus, sage ich mal, dass man überhaupt zwei Kolleginnen hat in so einem kleinen Fach wie Deutsch. An vielen Schulen ist man ganz alleine. Und das war natürlich auch so ein Punkt, wo ich dachte, Mensch, das ist schön, wenn ich da ankomme, dann gibt es Menschen, die können mich so ein bisschen mit einführen, die können mir ein bisschen helfen, da reinzukommen und mir zu sagen, wie das hier einfach in Schweden mit Deutsch als Fremdsprache auch läuft. Und die beiden waren, wie gesagt, dabei, nicht nur, weil sie neugierig waren und Fragen stellen wollten, sondern weil sie auch durchaus schlechte Erfahrungen gemacht hatten und haben das auch angesprochen, haben halt auch gesagt, ob ich mir bewusst bin darüber, dass es verschiedene Schulkulturen sind in Deutschland und Schweden und haben sich dann aber am Ende alle drei für mich entschieden. Nichtsdestotrotz war ich noch einmal da und hatte angeboten, nochmal zu hospitieren, um mir das auch anzuschauen mit der Schulkultur. Und natürlich konnte ich das noch nicht einschätzen. Und natürlich hat auch diese eine Stunde mir noch nicht geholfen, die gesamte Schulkultur einschätzen zu können. Aber es war zumindest so, dass ich dachte, Mensch, das so wahnsinnig unterschiedlich zu Deutschland sieht das jetzt in dieser Stunde nicht aus. Ja, kleiner Spoiler. Letztlich war es schon so, dass die Schulkulturen doch in einigen Punkten recht unterschiedlich waren. Aber das ist eben etwas mit der Kultur. Kultur ist schwer kurz zu erklären und noch schwerer einfach zu erfüllen am Anfang. Ja, dann steigen wir mal so ein bisschen ein. Also es war an dieser Schule so, dass das Lehrerraumprinzip galt. Das war auch für die Lehrkräfte dort neu. Das kam eben auch durch den Umbau, dass man diesen Luxus hatte und jeder seinen Lehrerraum bekam. Für mich war das natürlich ein Vorteil am Anfang, da ich mich dann nicht ständig neu orientieren musste im Schulgebäude. Ich finde das allerdings nach wie vor, ich sehe das recht kritisch, weil ich finde, dass die Schülerinnen und Schüler auch ihren Heimatort haben sollten und den auch mitgestalten sollten. Das heißt, es ist immer für die Lehrkraft eine total luxuriöse Angelegenheit, aber für die Schülerinnen und Schüler finde ich es ein bisschen schwierig, vor allem für jüngere Schüler. Nun war das aber eine Schule, das muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist eine Schule, die ist nur Klasse 7 bis 9. Also hier in Schweden gibt es ganz unterschiedliche Schulformen und die Grundschule ist von Klasse 1 bis 9, aber die Schulen sind halt ganz unterschiedlich aufgeteilt. Manchmal gibt es, also oft ist eine Vorschule mit dabei und dann kommt halt die Vorschule bis Klasse 4 oder die Vorschule bis Klasse 6. Also eine F6-Schule ist hier relativ häufig. Dann gibt es eine 7 bis 9 Schule. Manchmal gibt es aber auch in kleineren Orten eine F9 Schule. Also von der Vorschule bis zur 9. Klasse komplett die Grundschule, wie sie hier ja in Schweden einfach dann heißt. Und danach geht man aufs Gymnasium und das Gymnasium ist hier sozusagen eine berufliche Schule. Also die haben dann verschiedene Schwerpunkte, die man da wählen kann. Und es ist also ganz üblich, dass die Schülerinnen und Schüler eben aufs Gymnasium weitergehen. Und dies ist also eine Schule 7 bis 9 gewesen, eine recht große Schule, also Vollpubertät live, etwas, was ich ja sehr gerne habe prinzipiell, früher immer sehr geschätzt habe in diesen Klassen, habe ich am liebsten gearbeitet. Einige HörerInnen werden jetzt denken, oh Gott, ist sie wahnsinnig, aber so war es tatsächlich. Und dann war es so, dass ich ja Deutsch auch noch für die Klassen 6 unterrichtet habe und die sind dann auch sehr komfortabel immer hingebracht worden an unsere Schule mit Bussen. Das heißt, ich musste nicht rumfahren. Das ist aber an vielen Orten auch anders, sodass man dann sich ins Auto setzt und erstmal in verschiedene andere F6-Schulen fährt und dann dort die 6. Klassen unterrichtet. Ja, was noch? Also, es war so, dass die Pausen und Unterrichtszeiten völlig unterschiedlich sind. Das ist mir auch sehr schnell aufgefallen. Also alleine schon in meinem Stundenplan ist es mir aufgefallen, dass meine Deutschstunden einfach gar nicht gleichmäßig waren, ne? Also in Deutschland diskutieren wir immer, welches Stundenprinzip, 45 Minuten oder 60 oder 90. Und hier ist es halt völlig unterschiedlich. Den einen Tag habe ich eine 60-Minuten-Lektion mit einer Klasse und den anderen Tag habe ich eine 90-Minuten-Unterrichtsstunde. Also das ist völlig unterschiedlich und auch für die Schülerinnen und Schüler in ihrem Stundenplan haben die auch immer ganz viele unterschiedliche Stundenlängen. Und dadurch auch unterschiedliche Pausenzeiten. Also es ist nicht so, dass hier alle gleichzeitig Unterricht haben, dann ist für alle Pause, dann ist wieder Unterricht, sondern das ist also ganz gemischt. Auch ganz spannend, es gibt auch keine Pausenaufsichten so richtig festgelegt. Also alle gucken so ein bisschen mit rum. Und die Mentoren gucken auch ganz viel. Also die Mentoren, das ist nochmal so eine eigene Geschichte, da komme ich später noch drauf. Aber das ist mir auf jeden Fall ganz schnell aufgefallen, dass das sehr unterschiedlich ist. Es gibt auch hier feste Stundenarbeitszeiten. Es gibt einen Teil, den man in der Schule verbringt. Das ist dann Pflicht, auch über die Unterrichtszeit hinaus. Und dann gibt es einen Teil, der heißt Vertrauenszeit und der ist dann zu Hause. So und so viel Prozent sind das dann. Und dann hat man wir hatten zumindest zweimal die Woche Konferenz auch zusammen. Die Konferenzen waren nicht immer wahnsinnig lang und man hatte dann noch Zeit, Einzelgespräche oder Teamarbeit mit anderen Kollegen zu machen, aber auch das war alles Pflichtzeit. Die Schule hatte, wie gesagt, 3 Rektoren. Dafür gibt es keine Koordinatoren an der Schule, also zumindest nicht die klassischen, die ich aus Deutschland kenne. Es gab eigentlich nur 2 Koordinatoren, die ich wahrgenommen habe. Das eine ist eine, die hat die gesamte Organisation auch geschmissen. Der andere mit und er war auch noch IT-Admin, also alles rund um IT in der Schule. Ist ja nun mal so, dass die Schule auch hier viel digitaler schon ist und dann war das ganz luxuriös, jemanden zu haben, der immer gleich hilft, wenn irgendwas ist. Ich habe von Anfang an einen Laptop bekommen, die Schüler haben alle einen Laptop und man arbeitet ganz viel mit verschiedenen digitalen Tools, Outlook, Teams. Wir haben dann noch gearbeitet mit IST, das ist eben noch so eine Plattform, wo man dann die Ergebnisse der Tests und Prüfungen einträgt, wo man Noten einträgt, wo man die Anwesenheit feststellt. Also das ist Klassenbücher gibt es hier ja auch gar nicht mehr. Und da braucht man natürlich auch einen IT-Admin. Und der war ständig erreichbar und super, super freundlich, wie alle eigentlich. Alle sind furchtbar freundlich im Kollegium, in der Schulleitung. Relativ viel gute Stimmung tatsächlich. Dann gab es an dieser Schule eine Besonderheit. Da gibt es nicht viele Schulen von, die hatten Vollzeit-Mentoren. Also hier in Schweden ist man als Klassenlehrer nicht unbedingt Mentor für alle, also das ist ein bisschen schwierig. Es gibt zwei Begriffe, Mentor und Klassenvorståndere, also Klassenvorsteher und Mentor. Und als Lehrkraft hat man dann oft auch Mentorsverpflichtungen sozusagen, aber eben nicht immer für eine ganze Klasse, sondern manchmal auch nur für einzelne Schüler. Im schlimmsten Falle ist man sogar gar nicht, hat man die gar nicht im Unterricht und ist trotzdem Mentor für die, was ich sehr schwierig finde. Und an dieser Schule ist es aber so, dass kein Klassenvorsteher-Mentor ist. Es gibt also Vollzeitmentoren, die oft so eine sozialpädagogische Ausbildung haben, aber dazu mehr im zweiten Teil. Und die kümmern sich dann eben um alle Belange, die die Schüler und Eltern betreffen. Und die Klassenlehrer sind sozusagen ein bisschen mehr noch auch organisatorisch, einfach nur, was den Unterricht angeht, zuständig. Wie gesagt, dazu das nächste Mal noch mehr. Dann ist es so, dass die Schulmittel alle gestellt werden von der Schule für die Schülerinnen und Schüler. Also die Schüler müssen nicht selber einkaufen, die bekommen ihre Bücher, die bekommen ihre Hefte, die bekommen ihre Stifte, ihre Radiergummis, alles von der Schule. Das ist hier so in Schweden und es ist auch nicht angemessen, wenn man sagt, kauft ihr mal bitte noch einen Ordner dazu. Ordner bekommen die hier allerdings nicht, zumindest nicht an der Schule, was ich sehr schwierig fand, weil sie dann auch gar nicht die Zettel sammeln konnten, wenn sie mal Arbeitsblätter bekommen. Und da kommen wir vielleicht auch gleich schon mal so ein bisschen zum Umgang der Schülerinnen und Schüler mit ihren Arbeitsmaterialien, was mich wirklich schockiert hat, weil die Schüler hier wahnsinnig viel Probleme haben, überhaupt sich zu organisieren mit ihren Arbeitsmaterialien, kommen häufig nur mit dem Laptop rein und haben dann keinen Stift und kein Radiergummi und kein Heft. Und die Hefte sehen auch echt schlimm aus. Das hat mich wirklich total schockiert. Auch die Unselbstständigkeit, dass Schülerinnen hier einfach, ja, das manchmal gar nicht geschafft haben, mit einem Bleistift bewaffnet in den Unterricht zu kommen. Das ist bis heute noch etwas, was ich tatsächlich sehr schockierend finde. Gleiches gilt für den Umgang mit Arbeitsblättern. In Deutschland sind wir ja gewohnt, dass Schüler ihre Arbeitsblätter nehmen und halt einsortieren, einheften. Natürlich gibt es da auch Schüler, die es nicht tun, aber hier ist es so, dass eigentlich alle Schüler dir das Arbeitsblatt wiedergeben und sagen, hier brauche ich ja nicht mehr, was mich also auch total schockiert hat. Und am Ende wissen sie dann manchmal nicht, was sie lernen sollen und fragen dann, was sollen wir lernen für den Test? Wo ich denke, ja, wenn du deine Arbeitsblätter behalten hättest, dann wüsstest du es. Dann gibt es eine eigene Schulbibliothek. Das ist jetzt auch Pflicht in Schweden, dass die Vollzeit besetzt sein muss. Das war auch in dieser Schule sehr luxuriös, weil ja alles neu gebaut war. Und die Schulbibliothekarin war bei uns wirklich also super ausgebildet, super engagiert. Es war also eine Freude, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ich habe dann auch noch in Deutschland einiges besorgt an Literatur, dass wir also besser ausgestattet waren für Deutsch. Und bin dann mit meinen Klassen auch mitunter reingegangen, dass wir dort auch mal ein bisschen lesen konnten. Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Für Lehrkräfte gibt es an der Schule verpflichtende Arbeitsgruppen und da fand ich spannend, dass es auch Arbeitsgruppen verpflichtend gibt, die dann heißen Pausenaktivitäten für Schüler oder auch schöne Dinge fürs Kollegium. Also da gibt es dann eine Arbeitsgruppe, die sich nur überlegt, welche schönen Aktivitäten man übers Jahr hinweg mit Kollegen machen kann. Und das ist wirklich tatsächlich total der Riesenkulturunterschied, finde ich, dass da so viel Wert drauf gelegt wird. Das heißt, man findet dann immer wieder kleine Rätsel und Wettbewerbe und dann steht halt irgendwie so ein Glas mit Naschis auf dem Tisch im Personalraum und dann ein Rätsel daneben und dann kann man den Code knacken des Schlosses, das da dran ist und sich Goodies und Süßigkeiten rausnehmen und so weiter. Und auch zu Weihnachten war es dann so, dass wir eben die Konferenzzeit genommen haben, um gemeinsam zu basteln und zu werkeln. Da haben dann einige Kollegen so Arbeitsgruppen angeboten, so kleine Workshops. Und dann wurde für die Weihnachtsfeier halt auch extra ein anderer Ort gemietet. Auch für die Sommerfeier ist das so, dass dann kurz vor den Sommerferien ein externer Ort angemietet wird. Und ja, das war halt auch total spannend zu sehen, mit wie viel Wertschätzung da gearbeitet wird. Übrigens, der Personalraum ist ein auch ein sehr luxuriöser Raum gewesen. Es gibt in der Kommune, wenn man an der Kommune angestellt ist, komplett Kaffee und Tee kostenlos. Und es gab manchmal so Tage, das war dann der Tag der Schule oder der Tag des Lehrers. Und da gab es dann Kuchen kostenlos für alle von der Gewerkschaft bezahlt. Oder wir haben auch mal in der Weihnachtszeit einfach so Weihnachtssachen, also Weihnachtskuchen oder irgendwas von der Schulleitung geschenkt bekommen. Es stand dann einfach im Personalraum. Das sind so Sachen, die mir sehr stark aufgefallen sind. Da habe ich mich wirklich sehr wertgeschätzt gefühlt mit. Gleiches gilt natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler. Die bekommen dann auch zu bestimmten Aktivitäten, bekommen die dann auch Essen und Trinken von der Schule gestellt. Ja, und dann gibt's immer wieder Tage, an denen der Stundenplan unterbrochen wird, also an dem ein extra Tag einfach genommen wird. Und dann gibt es verschiedene Aktivitäten auch für die Klassen, für die Klassengemeinschaft und so weiter. Urlaub kann man auch während der Schulzeit nehmen, sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte. Das fand ich auch sehr strange. Das kannte ich so gar nicht. Bietet natürlich Vorteile in einigen Bereichen, aber ist eben auch mitunter mit ganz schön viel Mehraufwand verbunden und Herausforderungen. Also finde ich schwierig. Kann ich mich noch nicht so richtig zu positionieren. Wie gesagt, hat Vor- und Nachteile, kann man mal drüber nachdenken. Schön finde ich allerdings, dass man sich auch mal, wenn es wirklich irgendwie passt, freinehmen kann und Überstunden abbummeln kann. Wenn man also, gerade wenn man Teilzeit gearbeitet hat, war das möglich, hier und da mal Überstunden auch wieder abzubauen. Und das finde ich ganz, ganz toll, denn in Deutschland habe ich auch Teilzeit gearbeitet. Und da war es dann oft, dass wir diese nicht teilbaren Aufgaben hatten und dann hatte man halt einfach Pech. Ja, was mich am Anfang tatsächlich schockiert hat, und das finde ich besonders spannend, weil ich ja eigentlich eine sehr pädagogische, orientierte, schülerfreundliche Person bin, dass ich tatsächlich fand, dass die Schüler sich oft respektlos verhalten. Ich habe ja selber eigentlich nie das Problem gehabt, dass sich Schüler mir gegenüber respektlos benommen haben. Also tatsächlich, ja, es gab natürlich Momente, aber wir haben das dann immer gut auch in den Griff gekriegt oder ich habe diese Herausforderung in den Griff gekriegt für mich und Möglichkeiten gefunden und dann eigentlich immer am Ende da eben auch gute Erlebnisse gehabt, wobei ich muss sagen, habe ich hier in der Schule dann am Ende ja auch gehabt, aber so dieser erste Kontakt, der war tatsächlich schon ganz schön krass, fand ich so. Also wie frech mir da manchmal Schüler auch vorgekommen sind. Da merkt man so ein bisschen auch, dass die Hierarchie hier in Schweden nicht so stark spürbar ist in Schule, also sowohl zwischen Lehrkräften und Schülern als auch zwischen Lehrkräften und Schulleitung. Was natürlich auch Vor- und Nachteile hat, ganz klar. Aber so war es erstmal am Anfang, dass ich dachte, wow, relativ frech, relativ respektlos und auch rücksichtslos. Das fand ich auch, wenn so andere eigentlich irgendwo gearbeitet haben, dass da nicht so mitgedacht wurde. Und wie gesagt, der Umgang mit Arbeitsblättern, mit Arbeitsmaterial. Ich finde auch, dass die SchülerInnen mir sehr unselbstständig vorkamen im Vergleich zu Deutschland. Also sie haben immer sehr viel gefragt, was sollen wir jetzt tun, wo steht das, schick uns das in Teams-Chat. Wenn ich gesagt habe, lernt mal auf der Seite die Wörter in Deutsch, jetzt das Vokabular, von dem Wort bis zu dem Wort, waren sie teilweise nicht in der Lage, diese Wörter zu finden und haben dann in Teams-Chat geschrieben, kannst du ein Foto machen und die Wörter ankreuzen. Und das hat mich extremst schockiert. Das waren also teilweise Schüler eben in der 8., 9. Klasse, wo ich dachte, wow, das ist krass. Das hat mich wirklich schockiert. Dann finde ich, hier ist Schulabsentismus ein großes Problem. Also ich habe ganz häufig erlebt, dass Schüler weg waren und dass das hier auch wirklich viel in den Medien ist. Schulabsentismus, großes Problem. Können wir vielleicht auch in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen, wenn es dann um Prävention und Gesundheitsförderung geht. Und auch wahnsinnig viele Diagnosen sind mir aufgefallen. Also in den Übergabekonferenzen, die wir hatten, wurden die einzelnen Schüler dann besprochen. Und wie viele Diagnosen es hier in Schweden gibt, wie viel, ja, also ich weiß nicht, ob es stärker diagnostiziert wird oder ob es stärker vorkommt, aber das war auf jeden Fall krass. Also gerade so im Bereich ADHS, Autismus, aber auch noch in anderen Bereichen ist es doch enorm auffällig gewesen. Und an der Schule gab es auch eine eigene Abteilung, in der die ganz starken NPF-Fälle waren, also diejenigen, die so stark Autismus oder auch ADHS oder andere Auffälligkeiten haben, dass sie nicht in einer Regelklasse beschult werden können, die sind dann in diesem Bereich gewesen. Der war dann sehr reizarm gestaltet und die haben da speziellen Unterricht bekommen. Und dann gab es die sogenannte Anpassert-Grundschulen, also die Förderschule sozusagen, die war dann auch in dem Teil mit integriert. Es gab also einen Bereich in dem Gebäudekomplex, in dem dann die Förderschulabteilung war. Gleichzeitig wird natürlich auch differenziert und zwar sehr, sehr viel. Also in der Regelklasse wahnsinnig viele Anpassungen. Das ist komisch übersetzt. Also Nachteilsausgleich, das ist etwas, was da sehr, sehr viel gemacht wird und auch sehr einfach geht. Da braucht man oft gar keine Konferenzen für oder sowas. Man macht einfach einen Nachteilsausgleich. Auch das hat natürlich Vor- und Nachteile. Die Frage ist, wie man dann eben nachher, das Bewertungssystem ist ja auch komplett anders, aber das klammere ich heute, glaube ich, mal aus, mit Blick auf die Zeit. Ja, also auch wenn ich jetzt viel beschrieben habe, was bei den Schülern eben schwierig war, gab es natürlich auch schöne Momente mit den Schülerinnen und Schülern und gerade zum Ende hin hatte ich dann nochmal einige ganz, ganz nette Momente, in denen dann Schüler für mich irgendwie noch was organisiert haben, so ein kleines Abschlusskino gemacht haben und extra so einen laktosefreien Dip für mich dahingestellt haben, weil sie wussten, dass ich laktoseintolerant bin und auch, ja, wie viele Schüler auch in Kontakt gegangen sind und interessiert waren. Gerade so auch die, die ich gar nicht hatte, die dann vor der Tür standen und sagen, ach, hier ist der Deutschraum und versucht haben, was auf Deutsch zu sagen oder zu fragen, was heißt das und das auf Deutsch. Das fand ich immer ganz nett. Oder auch so Briefe, die ich dann am Ende noch bekommen habe. Ich habe einen Brief von zwei Sechstklässlerinnen bekommen, die gesagt haben, dass sie sich da sehr viel, sehr wohl gefühlt haben bei mir und sehr sicher. Das hat mich sehr gefreut. Ja, und es war natürlich auch eine ganz spannende Erfahrung, Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten. Das war für mich das erste Mal. Ich bin ja Deutschlehrkraft, aber Deutsch als Fremdsprache hatte ich tatsächlich so noch nicht unterrichtet und habe dann eben nochmal gesehen, welche Schwierigkeiten eigentlich für in dem Fall schwedische SchülerInnen auftauchen, wenn sie Deutsch lernen. Und habe auch nochmal gemerkt, wie es ist, wenn man eben nirgendwo Klassenlehrkraft ist, sondern nur ein Nebenfach unterrichtet. Auch das kannte ich ja aus Deutschland, aus den Erzählungen, aber ich habe in Deutschland irgendwie immer viel auch als Klassenlehrkraft unterrichtet oder eben selbst in meinem zweiten Fach in Französisch immer Schüler gehabt, die ich auch in Deutsch zum Beispiel als Klassenlehrkraft hatte oder sowas. Also irgendwie war es nicht so das Gefühl von, und ich hatte natürlich auch viele Stunden, ne? Ich hatte mit Französisch 4 Stunden in der Woche und hatte nicht diese Nebenfächer, die man nur 1 oder 2 Stunden die Woche hat. Aber das war jetzt hier auf jeden Fall auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung, dass man auch so ein Fach unterrichtet, das relativ wenig Bedeutung hat für Schülerinnen und Schüler mitunter. Spannend. Ja, auch die Kolleginnen waren sehr, sehr freundlich und ich hatte eine ganz tolle Kollegin auch direkt nebenan, die auch neu war an der Schule. Das ist natürlich auch immer schön, wenn man da was gemeinsam hat und sich mit der austauschen kann über die Erfahrungen und Eindrücke, die man dort so hat. Und dann war das auch noch eine Kollegin, die auch ursprünglich aus einem anderen Land kommt und deswegen konnten wir dann auch immer so ein bisschen über unsere verschiedenen Kultureindrücke sprechen. Das war ganz toll. Insgesamt ist es immer recht freundlich, der Umgang, aber in Schweden ist es halt auch so, dass die direkte Kommunikation mitunter über ernste, tiefe Themen nicht immer so einfach ist für Schweden. Insofern bleibt es mitunter auch ein bisschen oberflächlicher. Ja, das waren jetzt einige meiner Eindrücke. Es gibt bestimmt noch ganz viel, was man erzählen könnte. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr da irgendwie noch Fragen habt, die da noch offen sind. Wie gesagt, im nächsten Teil werden wir uns dann nochmal ganz spezifisch mit dem Teil Prävention und Gesundheitsförderung beschäftigen. Ich werde euch noch was erzählen über das Schülergesundheitsteam, was es dort gibt und wie ich insgesamt das auch erlebt habe und einschätze aus meiner Sicht als Präventionsfachkraft. Dazu also nächstes Mal mehr. Mein persönliches Fazit war allerdings jetzt nach diesem Halbjahr, dass es doch sehr viel Raum eingenommen hat dafür, dass ich es nur nebenbei machen wollte. Es hat mir also keinen Raum mehr gelassen für andere Bereiche in meiner Selbstständigkeit und das war nicht gut für mich. Ich brauchte also wieder mehr Zeit für das, was meine Seele zum Hüpfen bringt und habe eben auch gemerkt, dass die Entscheidung damals auch richtig war, nicht mehr meine Fächer zu unterrichten, weil einfach meine Leidenschaft in anderen Themenbereichen liegt, wie Psychologie, Pädagogik, Prävention und Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung. Und dann habe ich mich eben entschieden, nach diesem Halbjahr wieder aufzuhören, auch wenn das nicht einfach war, weil eben die SchülerInnen teilweise schon viele Lehrer hatten vor mir. Und da fällt es einem immer ganz besonders schwer. Und auch die Kolleginnen mussten dann Dinge übernehmen, was auch immer ein schlechtes Gewissen macht. Aber letztlich ist in meinem Vertrag das eben so vorgesehen. Ich kann jederzeit mit 4 Wochen kündigen. Auch ein großer Unterschied zu Deutschland, wo man Versetzungsanträge stellen muss und das Land bitten muss, dass man entlassen wird und so weiter. Hier kann man einfach kündigen und zu einer anderen Schule gehen oder eben auch aufhören. Und ja, von diesem Recht habe ich Gebrauch gemacht und habe aber versucht, es zumindest zum Halbjahr zu machen, damit nochmal die Schüler ihre Noten bekommen und das einmal zumindest zu diesem Zeitpunkt ein bisschen abgeschlossen werden kann. Spannend war es in jedem Falle und auch sehr, sehr bereichernd für mich auf verschiedenen Ebenen. Und wie gesagt, zu den anderen Themen nächste Woche mehr. Da wird es dann nochmal spannend, wie hier Prävention und Gesundheitsförderung läuft. Und da freue ich mich schon sehr, euch da mehr drüber zu berichten. Das soll es für heute erst einmal gewesen sein. Ich freue mich über eure Kommentare zu dieser Folge. Gerne unter dem Post auf Instagram oder Facebook. Freue mich über ein Like oder ein Abo, damit noch mehr Menschen aufmerksam werden auf diesen Podcast und die Inhalte, für die das interessant sein könnte und die das unterstützen könnte. Und wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren willst, dann schau in die Shownotes. Dort habe ich dir natürlich wie immer verlinkt meine Homepage, meinen Instagram-Account, meinen Facebook-Account. Und dort findest du gerade auch auf meiner Homepage noch viele weitere Informationen zu den Angeboten, die ich so habe. Natürlich auch zu meinem großen Herzensprojekt, dem Retreat, das ich hier anbiete im Sommer vom 20. bis 24. Juli in Schweden für deutschsprachige Lehrkräfte, die sich eine Auszeit nehmen möchten und hier in der herrlichen schwedischen Naturumgebung mit mir intensiv an sich arbeiten möchten, sich besser kennenlernen möchten und Strategien finden möchten für ein besseres Leben, entweder innerhalb der Schule oder auch außerhalb davon. Schaut da gerne mal auf die Homepage oder schreibt mich an, wenn ihr da noch mehr Informationen zu haben möchtet. Das Vorgespräch ist immer kostenlos. Und ja, dann wünsche ich euch erst einmal einen schönen restlichen Tag und freue mich auf das nächste Mal, wenn es dann in den zweiten Teil meiner Berichterstattung geht. Also alles Liebe für euch. Bis dann.